Seid ihr auch schon aufgeregt? Ich finde es so aufregend, langsam sprechen zu müssen. Oh. Ich habe gehört, beim Frauenfrühstück war es am besten bis jetzt. Okay. Ich bin nicht gelassen genug, wenn ich hier vorne bin, weil ich so begeistert bin, auch von diesem Thema. Ich habe schon ein paar Leuten heute gesagt, ich freue mich wie Bolle auf diesen Abend. Es ist vielleicht sogar das wichtigste Thema dieser letzten Tage, die wir miteinander verbracht haben. Vielleicht ist es deswegen auch ein würdiges Thema zum Schluss, bevor ich Winterbach hinter mir lassen muss. Vielleicht sehen wir uns ja wieder in Winterbach. Ich möchte noch mal vorweg schicken, Gelassenheit und die Antwort, die wir hier heute drauf hören, wird vielleicht bei manchen den Eindruck hinterlassen, damit ist aber nicht alles beantwortet, was man zu der Frage, wie wir einen Weg zur Gelassenheit finden kann, beantwortet. Und ich weiß auch, dass es Situationen im Leben gibt, die lassen sich nicht, es geht nicht darum, eine fromme Allgemeinlösung irgendwie hinzugeben. Gestern Abend habe ich auch gedacht, ich habe bei der Frage der Vergebung ein paar Werkzeuge habe ich euch vergessen mitzugeben. In Einzelgesprächen habe ich nachher noch mal ein paar Werkzeuge erzählt. Wie vergibt man denn? Ich bin ein bisschen zu viel beim Appell geblieben. Sonst muss ich halt noch mal wiederkommen und das verbessern. Um das noch mal besser zu erklären. Aber ich will das jetzt auch noch mal heute so vorweg schicken. Ich glaube, es gibt einen Grundsatz, der uns heute helfen wird und der ist total simpel. Und wenn wir diesen Grundsatz finden und den auch leben, dann ist das etwas, worauf alles andere dann aufbauen kann, aber diese Themen, habt ihr vielleicht auch gemerkt, die ich jetzt in diesen Tagen mit euch bearbeitet habe, sind immer Themen, die eigentlich immer einen Doppelpunkt setzen. Eigentlich geht es danach immer auch noch weiter. Vielleicht macht ihr das mit euren Ältesten oder im Hauskreis, greift ihr das mit euren Hauskreisleitern auch nochmal diese Themen auf und sagt, da wollen wir jetzt mal auch noch in die Tiefe gehen und mit unseren 5, 6, 8, 12 Leuten, die im Hauskreis seid, das auch nochmal vertiefen. Wie leben wir das? Wie können wir uns darin unterstützen? Ich habe eine Bibelstelle aus Lukas, Kapitel 3 und danach noch Kapitel 4. Die möchte ich mit euch zu Anfang lesen. Lukas, Kapitel 3, Vers 21 und 22. Lukas, Kapitel 3. Es geschah, als das ganze Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft worden war, da betete er, und da öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam herab auf Jesus in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich wünschte mir, wir alle hätten solche Erfahrungen, oder? Das wäre irgendwie so der Flash des Lebens, dass auf einmal eine Stimme aus dem Himmel käme und zu uns redet. Ich habe keine Ahnung, wie das richtig aussah dort am Jordan, aber das muss schon irgendwie irre sein, wenn auf einmal irgendwie der Himmel aufreißt, wie auch immer das aussieht, der Himmel reißt auf, der Heilige Geist kommt auf Jesus runter und dann kommt eine Stimme. Die Situation, die wir gerade haben, ist, dass Jesus seit 30 Jahren auf dieser Welt schon lebt. Er ist geboren worden, war ein kleines Baby und Kind, hat Schule besucht, ein Handwerk gelernt, schon mal locht. Und nach 30 Jahren steht er an der Scheitelstelle seines Lebens. Er wird ungefähr noch 3 Jahre nur noch zu leben haben. Und jetzt kommen 3 Jahre auf ihn zu, weshalb er eigentlich in Wirklichkeit auf die Erde gekommen ist. Denn er soll jetzt loslegen, als Prediger, als Rabbi durchs Land zu ziehen und vom Reich Gottes zu predigen. Und dann am Ende seiner Lebenszeit hier auf der Erde dann für uns Menschen zu sterben. Jesus steht am Scheitelpunkt seines Auftrags. Das ist der Moment, in seinem Fall jetzt die Taufe. Das ist jetzt keine Lehraussage darüber, dass man nach der Taufe so und so losgehen muss, sondern in seinem Fall ist das so, ja? Die Taufe steht am Start seines Auftrags. Und was passiert, was hat Gott Jesus zu sagen für den Job, der vor ihm liegt und vor dieser Lebensphase, die jetzt richtig zunehmend brisant wird. Wenn wir mal gucken, die nächsten 3 Jahre werden immer heftiger und heftiger bis hin zum Tod. Was gibt Jesus, was gibt Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus mit auf den Weg? Das ist eine Frage an euch. Was gibt er mit? Eine Zusage. Und zwar, was für eine Zusage? Was ist der Inhalt seiner Zusage? Bitte? Du bist mein geliebter Sohn. Und sogar so ein Sohn, an dem ich meinen Wohlgefallen habe. Dann geht der Himmel zu und die Erscheinung ist zu Ende. Denkt mal darüber nach, was hätte Gott, der Vater, der seinen Sohn auf die Erde schickt und mit ihm die Mission schlechthin startet, die er schon in der Ewigkeit geplant hat. Er könnte seinem Sohn so viel sagen und sagen, Jung, seit Ewigkeiten planen wir jetzt und jetzt geht's endlich los und jetzt denk dran und mach nichts falsch und fall nicht in Sünde, denn du musst doch noch die Welt retten, ne? Musst noch schnell die Welt retten. Nee, das war was anderes. Gott hätte doch Jesus alles sagen können, oder? Was hätte er für eine Botschaft noch mitgeben können? Und ich möchte heute Abend euch im Wesentlichen eine einzige Botschaft mitgeben. Eine einzige Aussage. Nämlich das, was Gott über seinen Sohn ihm sagt, damit er seinen Job machen kann, seinen Auftrag leben kann, braucht er eine einzige Information. Und welche ist das? Du bist mein Sohn, an dem ich meinen Wohlgefallen habe. Ich möchte das einem jeden zusagen, der weiß, dass er ein wiedergeborenes Gotteskind ist. Du bist Sohn und Tochter deines Gottes, in dessen Auftrag du auf dieser Erde noch lebst, solange du lebst. Du bist Sohn und Tochter des Höchsten. Und er sagt über dich, du bist mein Sohn und meine Tochter, an dem ich Wohlgefallen habe. In Matthäus wird die gleiche Szene nochmal beschrieben. Matthäus beschreibt die Szene anders. Da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ja? Wundert euch nicht? Zwei verschiedene Autoren, eine dieselbe Szene, wird unterschiedlich beschrieben. Ich finde es faszinierend, dass Matthäus sagt, in diesem Fall geht es darum, was er den Juden zu sagen hat. Und hier redet Gott wörtlich und redet zu ihm und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Das heißt, Lukas, als er diese Szene wiedergibt, redet er das aus dieser Perspektive, um das so zu sehen und zu verstehen. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich freue. Und vielleicht denkt ihr, das ist zu kurz, das ist zu wenig, das reicht nicht aus, um gelassen zu sein. Und ich sage euch, es gibt nichts mehr, was uns irgendjemand mitgeben kann, um die schlimmsten Dinge unseres Lebens und die größten Herausforderungen unseres Lebens zu meistern, hundertprozentig, als zu wissen, ich bin in den Händen Gottes und es ist kein Fluch, es ist keine Last, in der Hand Gottes zu sein, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, sondern das ist eine Ehre, denn er liebt mich, ich bin ein Kind seines Wohlgefallens. Wann immer dieser Gedanke euch kommt, dann dankt Gott, denn es trägt euch durch und ihr braucht diesen Gedanken immer dann, wenn es euch dreckig geht. Und ich weiß, dass es Dreck kommen wird und dass es mühselig sein wird, immer und immer wieder. Und Jesus kennt das auch. Und deswegen lesen wir nämlich weiter. Im Lukas-Evangelium kommt jetzt auch der Stammbaum, der ist jetzt für uns an dieser Stelle nicht wesentlich. Sondern jetzt lese ich euch erstmal den Text, damit wir den im Zusammenhang nochmal hören und dann gehen wir den mal peu à peu durch. Lukas Kapitel 4. Wir befinden uns also jetzt am Jordan. Jesus hat gerade von Gott eine Erklärung bekommen, wer er ist. Er weiß, wer er ist und aufgrund dieser Position weiß er, wovon er ausgehen kann. Du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt geht er, Lukas 4, Vers 1, heißt es, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also er kommt direkt aus dieser Szene, ja? Aus dieser Erfahrung, Gott sagt mir etwas über mich, wer ich bin. Er bestätigt mich. Kommt und wird in die Wüste geführt und ist dort 40 Tage und wird vom Teufel versucht, man könnte auch sagen provoziert. Er aß nichts in diesen Tagen und als sie diese Tage ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Der Teufel sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch zu diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Jesus antwortete ihm, es steht aber auch geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn daraufhin auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Dann sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nur anbetest, soll das alles dein sein. Jesus antwortete ihm, geh hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Vers 9, danach führte Satan ihn nach Jerusalem und stellte ihn oben auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es ist auch gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Ich habe gerade vor der Textlesung gesagt, dass das Wissen über die eigene Position vor Gott nicht davor bewahrt, dass Dreck und Schwierigkeiten in unser Leben kommen. Seht ihr das hier auch? Der Sohn Gottes ist nicht davor gefeit, dass er angegriffen wird von Satan, obwohl er weiß, wer er ist. Und habt ihr auch gemerkt, womit Satan als erstes versucht, Jesus zu provozieren? Weiß das, ist es jemand aufgefallen? Vorher noch. Jesus hat vorher eine Zusage Gottes bekommen. Gott hat Jesus gesagt, wer er ist. Du bist mein geliebter Sohn. Womit steigt Satan ein? Wenn du Gottes Sohn bist, wenn das stimmen sollte. Kennt ihr diesen Satz auch noch an einer anderen Stelle in der Bibel? 1. Mose, Kapitel 3. Das ganze Elend des Sündenfalls und der Erbsünde beginnt mit einer Frage. Sollte Gott gesagt haben, merkt ihr das? Sollte euch jemals irgendeine Stimme von außen oder von innen fragen, sollte das wirklich sein, dass du ein Gotteskind bist? Dann weißt du, also wenn das provokant hinterfragt wird, dann weißt du, dass das nicht Gottes Stimme ist. Gott macht Zusagen und Satan hinterfragt. Satan fragt perfide und versucht, Gottes Aussagen durch perfide Halbfragen zu untergraben und uns zu verunsichern. Merkt ihr, wie Satan ist? Und seht ihr, wie Gott über uns denkt und redet? Und das Faszinierende, was jetzt passiert ist, was mich überrascht hat, dass ich nämlich las, dass Psychologen festgestellt haben, worüber wir Menschen uns definieren, also wer wir sind. Die haben festgestellt, dass wir Menschen, egal wo auf der Erde wir sind, egal welchen sozialen Status wir haben, ob Männer oder Frauen, egal welche Nation, also egal ob wir arm oder reich sind, gesund oder krank, wie auch immer, ob mit Kindern oder ohne Kinder, alles egal. Wir Menschen definieren uns über drei Dinge. Nicht immer alle drei gleichzeitig, manchmal auch alle drei, mindestens eins davon, häufig von mindestens zweien. Die erste, sagen die Psychologen, wir definieren uns über das, was wir können. Und mindestens alle, die irgendwie gerne schaffen, wissen, wovon ich rede. Wer bist du? Wenn mir jemand fragen würde, wer bist du, dann sind wir schnell dabei über das, was wir leisten. Ich bin Hausfrau, ich bin Handwerker, ich bin Polizist, was auch immer. Wir definieren uns, ich bin Mutter, ich bin Vater. Also ich definiere mich ganz schnell und in aller Regel über das, was ich kann. Das ist das Erste. Das Zweite, worüber wir uns definieren, ist, wir definieren uns über das, was wir haben. was wir besitzen. Also, vielleicht sagst du, ja, ich habe Kinder, ich habe eine Firma, ich habe einen Job, ich habe Schulden. Ja, ich habe Sünde. Wir definieren uns über das, was wir haben oder auch was wir nicht haben. Okay? Und das Dritte, das betrifft 99,99% aller Menschen. Das betrifft also wahrscheinlich fast keinen. Das Dritte nämlich, wir definieren uns über das, was andere von uns denken. Wir schauen in aller Regel, schauen alle auf irgendeine Weise darauf, was denken andere über mich. Und entsprechend handle ich. Entsprechend plane ich mein Leben und plane ich meinen Alltag und verhalte mich entsprechend. Diese drei Dinge. Und das ist also kein Phänomen, das es erst seit diesem Jahrhundert oder seit dem letzten Jahrhundert gibt. Also es ist nicht eine Erfindung der Psychologen, sondern eine Entdeckung. Und Satan kennt das auch. Das sehen wir in dieser Erfahrung, die Jesus macht. Satan hinterfragt die Position von Jesus, der einen Auftrag bekommt und der jetzt den Auftrag erfüllen möchte und auf den Schwierigkeiten zukommen. Und wo man sich fragt, wie soll der in all diesen Herausforderungen noch gelassen sein können? Wie soll er das können? Jetzt hat er von Gott eine Aussage, wer er ist. Und wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, kannst du von dieser Position ausgehen. Für immer und immer und immer. Ich bin ein geliebtes Kind meines Vaters. Und wer das noch nicht angenommen hat, wer Jesus nicht in sein Leben geholt hat und sagt, Jesus, ich brauche dich als meinen Gott, der hat Gott nicht zum Vater. Okay? Wer das noch nicht hat, der sollte das unbedingt bald machen. Nehmen wir auch die Zeit heute Abend noch dafür, wenn jemand meint, das muss heute passieren. Machen wir das gerne. Jetzt kommt Satan und er hinterfragt die Position von Jesus, wer er ist. Er versucht, diese Gelassenheit wegzunehmen, diese Sicherheit wegzunehmen, indem er das Erste macht. Er sagt nämlich, Jesus ist also bärenhungrig, 40 Tage nichts gegessen dort in der Wüste. Und was sagt er? Wenn du Gottes Sohn bist, wenn das stimmt, dann beweise es. Beweise es, indem du etwas zeigst, was du kannst. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Beweise es, was du kannst. Nehmt diesen Satz mal jetzt gerade in eurem Geist, in euer eigenes Leben hinein, als Gotteskinder. Wie viel beweisen wir in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, in unseren Ehen und oder gegenüber unseren Kindern, was für dolle Christen wir sind, weil wir etwas schaffen. Und wir definieren so häufig unser Christsein über das, was wir leisten. Ich finde es noch ein Glück für all die, die entweder kleine Kinder noch haben oder sich daran erinnern, wie es war, als sie kleine Kinder hatten. Kinder bleiben die Kinder ihrer Eltern, auch wenn sie nichts können außer weinen und stinken. Also in die Windeln stinken. Sie bleiben die geliebten Kinder ihrer Eltern. Und sie bleiben auch dann geliebte Kinder ihrer Eltern, denn es fällt die Liebe manchmal nicht mehr so leicht, wenn sie richtig anstrengend werden, weil sie älter werden. Aber sie bleiben die geliebten Kinder. Es ändert nichts an dem Status und es ändert nichts daran, egal was sie leisten. Es ist ein Unglück für jedes Kind und für jeden, der heranwächst, wenn er merkt, ich werde nur so viel geliebt von meinen Eltern, so viel, wie ich leiste. Das macht uns kaputt. Wir können so nicht leben. Das können wir nicht. Und ich gebe vielleicht einige von euch, die genau das auch erlebt haben. Die wissen von meinem Elternhaus her, ich wurde so viel geliebt, wie ich geschafft habe. Aber das ist nicht bei Gott so. Wir brauchen uns nicht zu definieren über das, was wir schaffen und schon gar nicht als Gotteskinder. Es ändert nichts an deinem Status, ein Gotteskind zu sein, wenn du etwas schaffst. Aber Satan versucht uns das einzureden. Und wenn wir damit umgehen, wenn wir das benutzen, wenn wir uns darauf einlassen, weil wir uns verführt werden, Satan wollte Jesus verführen, so zu leben, so zu denken, sich über seine Leistung zu definieren, über sein Schaffen zu definieren, dann sind wir nicht mehr gelassen. Wir können nicht gelassen bleiben. Weil wir werden immer danach schauen müssen, was kann ich? Und wir werden möglicherweise, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, auch anfangen, uns zu vergleichen mit anderen. Ich schaffe mehr, ich schaffe besser. Jedenfalls schafft er schlechter. Und er ist nicht ganz so treu und nicht ganz so oft und er gibt nicht ganz so viel. Hä? Kennt ihr nicht in Winterbach, aber anderen Gemeinden ist das so. Ja, gut, dass ihr noch lächeln könnt, ne? Über die. Ihr Lieben, das hat mit uns so unmittelbar zu tun. Dieses Thema hat mit mir persönlich zu tun. Und Gott bietet uns am Anfang des Lukas-Evangeliums, gleich nachdem Jesus nicht mehr Kind und Baby ist, wird das thematisiert von Lukas, dass er sagt, das Erste, was Jesus bekommt, ist klar zu definieren, definier dich nicht über irgendetwas, was du schaffst. Definier dich darüber, wer du bist. Jesus reagiert darauf. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Was macht Satan daraufhin? Vers 5. Er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Und dann sagt er zu ihm, alle diese Macht und all ihre Herrlichkeit will ich dir geben und sie ist mir übergeben und ich kann sie geben, wem ich will. Fall nur vor mir hin, bete mich an und es soll alles dein sein. Und was sagen die Psychologen? Worüber definieren wir uns Menschen? Wisst ihr es noch? Über das, was wir besitzen. Satan versucht, Jesus wegzubringen von seinem Status oder von seinem Erkenntnis, von seinem Verstehen, wer er ist, dahin zu dem, was er haben könnte. Ich habe mal in der Osterzeit und Weihnachten laufen ja öfter mal schon so biblische Filme. Und an einem Karfreitag lief mal ein Jesus-Film. Und da war auch die Versuchung von Jesus gemacht und über so Blue Screen kann man das ja sehr schön machen. Dann sah man Jesus mit Satan auf so einem Hügel stehen und hinten über dem Horizont wechselten ständig die Hintergründe von irgendwelchen Landschaften auf der Welt. Man sah große Großstädte, man sah Ölfelder und man sah die kanadischen Wälder und so. Ja, man sah so die Pracht dieser Welt. Das fand ich sehr eindrücklich. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus von Satan den Reichtum dieser Welt vorgestellt bekam. Aber Satan versucht Jesus genau bei dem, worüber wir Menschen versuchbar sind. Und Jesus war ganz Mensch, ganz Mensch. Jesus weiß, was es heißt, versucht zu werden. Und Jesus sagt in dem Moment nicht, stopp, Satan, du hast gar nichts, ich habe alles, ich bin Gott. Sondern Jesus war Mensch. Und Satan wusste, dass er Jesus mit dieser Sache angreifen kann. Und er macht es, indem er sagt, du bist so viel wert, wie du besitzt, ich kann dich reich machen. Jesus wird in den nächsten 3 Jahren, die er dann noch unterwegs war, ein bettelarmer Kerl sein. Jesus war so arm, dass er mal einem, der ihm sagt, ich würde dir gerne nachfolgen, sagt er, das ist nett, darfst du gerne machen, ich kann dir nur nicht versprechen, wo wir heute Abend übernachten. Selbst die Füchse wissen schon, wo sie heute Abend reinkriechen können, in welche Höhle. Ich habe nichts, ich habe kein Zuhause. Wenn du mitkommst, gerne, aber ich kann dir nichts bieten. Jesus ist auch sehr cool. Es gibt mal eine Situation, die Juden mussten jedes Jahr so eine Tempelsteuer bezahlen. Ne? Stand die Tempelsteuer an, hatte aber kein Geld. Sagt er zu Petrus, geh du mal da an den See, da sind dann 2 Fische, die holen für dich und für mich eine Dukate raus und dann kannst du für uns beide die Steuern zahlen gehen. Das ist natürlich Jesus wieder, ja? Der macht mal eben schnell ein Wunder, um seine Steuern zu zahlen. Aber sonst hatte der nichts. Jesus war arm. Und ich glaube, jeder von uns ist gerne reich oder hätte zumindest gerne genug. Und wir neigen dazu, uns darüber zu definieren, was wir haben oder was wir nicht haben. Und wir schauen darauf, was hat der andere? Was fährt er für ein Auto? Was hat er für ein Haus? Was hat er für einen Job? Was hat er für einen Partner oder Partnerin? Wie sind die Kinder? Und darüber definieren wir uns. Oder wir definieren uns über das, was eben nicht gut läuft. Kein Auto, kein Haus, keine Frau, keine Bank, kein Geld oder so, oder? Wir sind so sehr, vor allem die Deutschen, weil wir ja reich sind, weil wir so gut haben, neigen wir umso mehr darüber, uns über das zu definieren, was wir haben. Und Satan versucht genau das bei Jesus zu kriegen, dass er sich nicht definiert über das, wer er ist, sondern sich definiert über das, was er hat. Jesus sagt zu Satan, geh hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aber es gibt noch eine dritte Versuchung. Und die dritte Art, über die uns Menschen definieren können. Satan kannte das auch. Und er sagt, es heißt hier, er führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn oben auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm, jetzt geht das wieder los, mit welchem Satz? Wenn du Gottes Sohn bist. Versuch's also noch ein zweites Mal. Wenn das stimmt, dass du Gottes Sohn bist, dann spring, stürz dich von diesem Tempel hinab, denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus sagte zu ihm, es ist auch gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Das Dritte, worüber wir Menschen uns definieren, ist die Frage, was andere von uns denken und was andere über uns sagen. Ne? Was sollen die anderen denn denken? Was sagen die Nachbarn? Habe ich jetzt übrigens schon öfter gehört in letzter Zeit hier, ne? Das ist auf dem Dorf, ist das vielleicht auch noch intensiver als in der Großstadt. In der Großstadt pfeift man drauf, was die Nachbarn denken. Ne? Ist der Ruf erst ruiniert. Aber das ist vielleicht hier auf dem Dorf sogar noch stärker. Und das ist auch in der Gemeinde so. Und dann ist es egal, ob du in der Stadt bist oder im Dorf. Was wäre das für eine Show gewesen? Jesus steht oben auf dem Tempel. Im Tempel waren immer Hunderte von Menschen. Da war immer was los. Da war immer jemand zum Opfern und zum Anbeten und so weiter. Eine Show, wenn Jesus da, tata, springt runter, landet im Tempelhof. Nicht im Flughafen, ne? Tempelhof. Landet dort im Tempelhof. Und die Leute gucken, der Junge tut sich nichts, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Flügel, kein Batman. Tschakka, da ist er. Und dann hätte Jesus seine erste große Rede eröffnet und die Leute hätten gleich den ersten Star des Jahres kennengelernt und gesagt, wow, das ist ein Kerl, auf den müssen wir hören, dem wollen wir folgen. Macht Jesus nicht. Obwohl Satan das so gerne gehabt hätte. Dass Jesus eine Show abliefert, dass er nämlich so etwas macht, damit die anderen gucken, dass die anderen wissen, damit sie sehen, was denken die anderen über ihn, was denken sie über mich. Ihr Lieben, ihr seid nicht das, was andere über euch denken. Ihr seid das, was Jesus über euch aussagt. Das seid ihr. Wenn ihr das seid, dann könnt ihr gelassen sein mit Schulden, also gelassener als ein Mensch, der ohne Jesus ist. Ihr könnt gelassener in einen Konflikt reingehen. Ihr könnt gelassener sein in Arbeitslosigkeit, mit kranken Kindern und was auch immer auf euch zukommt. Wir gehen als Gotteskinder in die Lebenssituation hinein. Und Jesus ging in Lebenssituationen hinein, die bis zum Tod führten. Wenige Wochen danach haben seine eigenen Dorfmitbewohner ihn versucht zu töten. Wenige Wochen danach. Seine eigenen Dorfbewohner, stellt euch vor, hier die Winterbacher kämen und versuchten euch zu töten. Ja? Jesus geht in diese neue Lebensphase rein, in einer Gelassenheit und einer Souveränität, weil er weiß, wer er ist. Nämlich, ich bin Gottes geliebter Sohn. Ich muss nicht darauf schauen, was andere von mir denken, sondern ich kann offen und frei für jeden Menschen da sein, für jeden. Ich kann sogar mit denen umgehen, die stinken, die huren, die betrügen, die korrupt sind. Selbst mit denen kann ich gelassen umgehen, ohne Kontaktscheu, ohne Angst, selber zum Bösen verführt zu werden, ohne Angst, Anteil an der Sünde anderer zu bekommen. Warum? Weil er wusste, ich bin der geliebte Sohn meines Gottes. Ich muss niemandem etwas beweisen. Niemand, also keine Menschen, muss ich etwas beweisen. Und Gott brauche ich auch nicht beweisen, weil der Status vor Gott ist ja klar. Jesus hat später mal gesagt, an einer anderen Stelle im Johannesbrief, im Johannesevangelium sagt er mal, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Wenn du in deinem Leben frei sein möchtest, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht Verantwortung irgendwie übernehmen muss, auch für andere Menschen, für die Familie, für die Partnerschaft, für den Beruf. Wir haben Verantwortung für andere Menschen. Jesus hat auch Verantwortung für seine Jünger übernommen, die mitgingen und so. Das, aber frei vor Gott und vor Menschen, Wenn du wirklich frei sein willst und Jesus sagt, wer mich hat, der ist frei. Du wirst frei sein können, gelassen sein können, wenn du weißt, ich brauche mich nicht zu definieren über das, was ich kann, über das, was ich besitze oder nicht besitze. Du brauchst ja auch nicht definieren über das, was du nicht kannst. Ja? Manche reden nur über das, was sie nicht können. Ja? Die reden immer über das, was sie nicht können. Oder reden sich das ein, was sie nicht können. Und du brauchst dich auch nicht definieren über das, was andere von dir denken. Es ist gut, wenn du darauf schaust, dass du nicht anderen zum Ärgernis bist. Das ist auch richtig. Das steht auch in der Bibel. Das schließt das nicht aus. Aber dein Wert wird nicht über das definiert, was andere von dir sagen, sondern dein Wert gibt dir Christus. Und dann kannst du gelassener damit umgehen, wenn andere etwas über dich sagen. Und vielleicht sagen sie auch etwas Schlechtes über dich und sie haben damit recht. Aber dann brauchst du nicht bitter oder bissig oder zänkisch zu reagieren, sondern kannst sagen, ich bin ein Gotteskind und ich kann jetzt mit meiner Sünde zu meinem Gott und zu diesem Menschen gehen und um Verzeihung bitten. Und die Sünde wird wieder weggenommen, denn ich bin ein Gotteskind. Ich kann wieder neu anfangen. Ich brauche mich nicht verteidigen. Ich brauche nicht so tun, als wäre ich kein Sünder. Oder ich brauche nicht so tun, als wäre ich kein Versager. Sondern ja, ich habe versagt. Und jetzt gehe ich als Gotteskind zu einem anderen und bitte um Verzeihung, weil ich ein Gotteskind bin. Und nicht, weil ich irgendeinem etwas beweisen muss oder weil ich mich rausreden muss. Das ist Freiheit. Und wir können anderen etwas gönnen. Ich kenne Herrschaften, die sich vom Seniorennachmittag drum zanken, wer den Kaffee kochen darf. Sie definieren sich über das, was sie können. Ihr Lieben, gestandene, gläubige Frauen, die länger gläubig sind, als ich überhaupt lebe, zanken sie darum, wer Kaffee kochen darf. Während sie Menschen einladen, die noch gar nicht gläubig sind, zu ihrem Kaffeekränzchen. Was erwarten sie denn? Was wollen sie diesen Menschen geben, wenn sie sich über das definieren, was sie können? Oder was andere von ihnen denken, oh, die kann aber besser Kaffee kochen als die andere. Oder was? Versteht ihr? Und wir dürfen da gerne drüber lächeln. Und wir dürfen das und sollten das trotzdem auf uns selbst übertragen und sagen, wie oft lebe ich auch in dieser Gemeinde, wie oft lebe ich in meinem Team, lebe ich anders und denke anders und mache anderen das Leben schwer, weil ich mich über meine Leistung, über mein Können definiere. Oder ich definiere mich über meine Opferrolle. Ich, armes Schwein, mein Leben war so schwer und alle waren böse zu mir. Oder jetzt hat man mir meinen Job weggenommen, weil jemand anders das besser kann. Ja? Und dann definierst du dich als das Opfer. Ich bin das Opfer. Nein, du bist nicht Opfer. Wer ein Gotteskind ist, ist nicht Opfer. Jesus war Opfer. Sogar ein selbstgewähltes Opfer war er. Wir sind Gotteskinder, wir sind Erlöste. Vielleicht Erlöste mit Schulden. Vielleicht Erlöste mit Ungeschick. Wir sind vielleicht auch Erlöste, die bettelarm sind. Oder stinkreich, vielleicht, ja. Wir sind nicht besser wert und mehr geachtet vor Gott, weil wir stinkreich sind oder weil wir viel spenden oder spenden können. Okay? Wir können diesen Weg der Gelassenheit gehen, wenn wir wissen, wer wir sind. Ich will euch zum Schluss noch etwas mitgeben, das wir auch dabei nicht vergessen sollten. Das ist der letzte Vers in diesem Abschnitt. Da heißt es, als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Ich kann euch leider nicht versprechen, dass das, wenn ihr das heute Abend verstanden habt und toll findet, dass sich das jetzt alles bam ändert und ihr jetzt immer bis zum Lebensende Friede, Freude, Eierkuchen habt. Und sie lebten bis an ihr Ende glücklich und zufrieden. Ne? Sondern auch über Jesus heißt es, dass er immer wieder noch versucht wurde. Satan wich nur eine Zeit lang von ihm. Satan hat sogar versucht, bis in den Garten Gethsemane Jesus von seinem Auftrag abzuhalten. Bis im Garten Gethsemane. Bis am Kreuz. Am Kreuz hing Jesus schon. Es wäre fast vollbracht worden, die Sühnung der Schuld, oder? Und Satan versucht Jesus noch am Kreuz, indem er über Soldaten ihm sagen lässt, komm doch runter vom Kreuz, komm runter. Besonders, ich glaube, zum Schächer sagt das, nicht? Steig doch ab und hilf uns. Über den anderen Mörder versucht Satan, Jesus noch zu verführen. Aber die Bibel lehrt uns auch, jede Versuchung ist eine Ehre. Jakobusbrief, könnt ihr mal gucken. Jakobus Kapitel 1, Vers 2 und 13, glaube ich, die beiden Verse. Es ist eine Ehre, Versuchung zu erleben. Denn da ist noch jemand, der glaubt, dass du verführbar seist. Okay? Wer nicht mehr verführbar ist, da brauchst du dich nicht mehr drum bemühen. Satan kümmert sich um niemanden mehr, der schon längst verführt ist, der schon verloren hat. Um den kümmert sich Satan gar nicht mehr. Solange du noch Versuchung empfindest, freu dich drüber. Und dann red darüber mit Jesus und vielleicht auch noch mit einem anderen Christen und sag, du, da ist meine Versuchung. Ich merke immer wieder, ich definiere mich über mein Amt, über meinen Job in der Gemeinde oder so. Denn ich schaue darauf, was andere von mir denken. Oder ich traue mich nicht, Dinge anzusprechen, weil ich Angst habe, dass andere nachher über mich das und das denken. Oder was auch immer. Red mit anderen auch darüber und sag, bitte, schau mir auf die Finger, schau mir auf den Mund, reflektiere mich. Ich will das mit dir vor Gott tragen. Ich will mich nicht über das definieren, was ich kann, was ich habe oder was andere von mir denken, sondern ich will mich darüber definieren, wer ich bin. Das ist ein Weg zur Gelassenheit. Und ich glaube, dass das der genialste Weg ist, gelassen zu sein. Danach kann man auch gerne sich freuen, wenn Samson kommt. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, ich freue mich so dermaßen über dich. Ich freue mich so sehr, Herr Jesus, dass du versucht worden bist. Ich bin glücklich, dass du angefochten wurdest, weil es mich tröstet, weil es mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt, weil es mir deutlich macht, ich bin nicht schlechter als irgendjemand anderes, wenn ich angefochten werde. Selbst du, mein Meister, mein Herr, mein Erlöser, hast Anfechtung erlebt. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du weißt, wie wir ticken, weil du auch ein Mensch warst. Du weißt, was es heißt, sich darüber zu definieren, was wir können, was wir haben oder was andere von uns denken. Jesus, ich bete für mich, ich bete für einen jeden heute Abend, der hier ist, dass ihn das erfasst, was uns dein Wort hier beschreibt und lehrt. Dass du uns vor allem sagst, du bist mein geliebtes Kind. Jesus, danke, dass ich dein geliebtes Kind sein darf. Jesus, ich möchte auch beten für einen jeden, der heute Abend hier ist, aber vielleicht noch gar nicht dein Kind ist, weil er sein Leben dir noch nicht anvertraut hat. Und darum auch nicht in all die Nöte und Herausforderungen seines Lebens gelassen gehen kann. Ich möchte beten, Herr Jesus, dass die Winterbacher Gemeinde und alle, die hier zu Besuch kommen, dass sie das erfassen und annehmen und voller Dankbarkeit sich darauf stürzen, Gottes Kinder zu sein. Und auch einander ermutigen und einander stark machen darin, Gottes Kinder zu sein. Bitte segne du einen jeden hier, ob gläubig oder noch nicht gläubig. Segne du sie miteinander in der Vorbereitung auf ihren neuen Pastor mit Familie oder mit Ehepaar, mit ihrer Frau, seiner Frau. Möchte ich bitten, dass sie ein Segen sind, dass Menschen gesegnet werden in Winterbach und Umgebung, weil hier Menschen sind, die vor allem Gottes Kinder sind und daraus leben. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, das uns tröstet. Amen. Ich glaube, ich habe in den ganzen 4 Tagen nicht einmal erwähnt, was der Seele gut tut. Das war das Oberthema, aber ich glaube, ich habe es trotzdem gespürt, oder? Ich spüre es jedenfalls. Gott mit euch. Ich freue mich zum nächsten Mal.